Meine Damen und Herren, ich möchte Sie heute informieren über SCP-100-DE. Die Untaten der Wasserspeier. Die zugrunde liegenden Informationen wurden uns zur Verfügung gestellt von The Pencil Writer. Und es wurde klassifiziert als Keter. Sicherheitsmaßnahmen. Neu entdeckte SCP-100-DEA-Instanzen in der realen Welt sind sofort zu melden und so schnell wie möglich mit allen Mitteln sicherzustellen oder notfalls zu vernichten. Sämtliche neue Aufzeichnungen zum Fall SCP-100-DE sind umgehend zu beschlagnahmen. Besitzern dieser muss anschließend ein Klasse-A-Amnesikum verabreicht werden. Die MTF-Einheit DE9 Wasserspeier ist für die Bestätigung solcher Sichtungen zuständig. SCP-100-DE1 bis SCP-100-DE19 befinden sich in Standort DE19 in einem verschlossenen Raum mit der Nummer 100. Zugriff zum Raum ist nur Personal mit der Zugangsstufe 4-100 gestattet. Zugangsstufe 4-100 ist nicht in der üblichen Zugangsstufe 4 beinhalten und kann bei Anfrage dieser nur bestimmten Personal verliehen werden. Personal, welches den Raum betreten will, muss mit einer VR-Brille und einer Helmkamera ausgestattet werden, sodass Träger ihre Umgebung nicht mit bloßem Auge sehen. Diese darf unter keinen Umständen abgenommen werden, um SCP-100-DEs Effekt nicht versehentlich auszulösen. SCP-100-DE20 bis 23 befinden sich derzeit in verschiedenen Anlagen der Deutschen Foundation. Aufgrund einer Vielzahl von ausstehenden Testversuchen werden diese vorerst in den betreffenden Standorten beibehalten. Entscheidende Testergebnisse werden umgehend gemeldet und dem Dokument hinzugefügt. Trotz der gestörten Übertragung der Aufnahmen sind 45 Videoüberwachungskameras in SCP-100-DEA zu platzieren. Diese sind monatlich auf Schäden zu überprüfen. Im Falle vorliegender Beschädigung sind diese zu reparieren oder auszutauschen. Bei Sichtungen von unautorisierten Personen in SCP-100-DEA ist die MTF-Einheit DE9 Wasserspeier mit der Aufgabe, das sogenannte Subjekt festzunehmen, zu entsenden. Beim Einsatz dient ausschließlich SCP-100-DE15 als Übergang nach SCP-100-DEA, da der jeweils verknüpfte Wasserspeier auf dem Theoburauenplatz lokalisiert wurde, um die Rückkehr der Einheit zu garantieren. Die SCP-100-DE eingeteilte MTF-Einheit ist zudem mit Wasserpistolen der Reichweite 10 Meter auszustatten. Diese sind mit Weihwasser zu füllen, um Gefahrensituationen mit Wesen in SCP-100-DE Hand zu haben. Klasse D-Personal, welches SCP-100-DEA betritt, muss seit Vorfall 100-REMA mit einem Sprenghalsband ausgestattet werden. Kommen wir zur Beschreibung. SCP-100-DE umfasst eine Sammlung von 23 Wasserspeiern aus Stein, welche eine Reihe verschiedenster Kreaturen und Dämonen darstellt. Größe und Gewicht variieren zwischen den Skulpturen von 57 bis 79 cm und 45 bis 61 kg. In der Sammlung befinden sich drei beschädigte Skulpturen, bei denen Verluste von Gesichtsmerkmalen und Extremitäten erkenntlich sind. Der anormale Effekt von SCP-100-DE tritt eine Sekunde nach dem Betrachten eines Wasserspeiers ein. SCP-100-DE21 und 22 wiesen jedoch abweichende Fähigkeiten auf. Die maximale Distanz, aus der ein SCP-100-DE-Wasserspeier betrachtet werden kann, um seinen anormalen Effekt auszulösen, endet bei der Krümmung der Erdoberfläche. Wenn die Sicht auf das Objekt versperrt ist, scheint sich der Effekt nicht auszulösen. Dies schien bei Fotos und Spiegelbildern dieser ebenfalls der Fall zu sein. Beim Betrachten in vollkommener Dunkelheit zeigt der SCP-100-DE auch keinen Effekt. Nach dem Betrachten eines Wasserspeiers fangen betroffene Subjekte an, sich vollständig aufzulösen und aus dem Sichtfeld jeglicher Beobachter zu verschwinden. Berichten zufolge verspürt das Subjekt dabei kein Gefühl der Bewegung oder Einwirkung auf den Körper. Nach dem Vorgang findet sich das betroffene Subjekt in einer Welt wieder, welche als SCP-100-DEA verzeichnet wird. Derzeit wurden 7 verschiedene Erscheinungsorte innerhalb von SCP-100-DEA dokumentiert. Probanden fanden sich zum einen auf der Domplatte, einem in der Innenstadt liegenden Café, einem Park, einem Hochhaus, einer Kreuzung der Tunisstraße, der Hohenzollernbrücke oder dem Bahnhofplatz wieder. Probanden berichteten, dass SCP-100-DEA aussieht wie die Innenstadt von Köln, in dessen Mitte ein riesiger Dom aufzufinden ist, welcher als eine Nachbildung des Kölner Domes identifiziert wurde. Der Dom selbst ist nur zu 3/4 erbaut und steht wie in der realen Welt auf einer 7000 Quadratmeter großen Fußgängerplattform, welche als Domplatte bezeichnet wird. Das Gelände in SCP-100-DEA wird als verwildert und verkommen beschrieben. Ebenso befindet sich ein Teil der Innenstadt in einem zerstörten Zustand. Aus der aufgebrochenen Domplatte kommt ein rotes Gestein zum Vorschein, welches vor allem das Gebiet um die Domplatte füllt. Die Vegetation innerhalb von SCP-100-DEA scheint vollkommen vertrocknet, ebenso ist diese selten aufzufinden. In SCP-100-DEA herrscht ein sonnenuntergangähnliches Licht, wobei es anstelle eines orangen einen dunkelroten Farbton besitzt. Dieser verdunkelt laut Berichten die Umgebung von SCP-100-DEA. Intakte Aufnahmen aus SCP-100-DEA bestätigen, dass nur ein Bruchteil der Stadt Köln in SCP-100-DEA vorhanden ist. Dieser soll sich laut Aussagen auf einer schwebenden Insel befinden. Der Raum um die Insel scheint ansonsten leer zu sein, da außerhalb nichts zu sehen ist. Da eine Reihe von Versuchen das Ergebnis lieferte, es führe rund um den bestehenden Stadtteil immer in einen tiefen schwarzen Abgrund, geht man davon aus, dass dies so ist. Nach Berechnungen eines Forscherteams wird die komplette Fläche der in SCP-100-DEA bestehenden Stadt Köln auf 1,53 Quadratkilometer geschätzt. Nachforschungen des Domes in SCP-100-DEA haben gezeigt, dass sich keinerlei Wasserspeier am Dom selber befinden und ein Großteil der Wände innerhalb des Domes Feuchtigkeit aufweisen. Kenntlich wurde auch der starke Geruch von Weihrauch innerhalb der Kirche, welcher bereits in der Lage war, Klasse-D-Personal leicht benommen zu machen. Bei Erforschungen der Katakomben des Domes wurde ein Loch mit einem 0,5 Meter Durchmesser und unbestimmter Tiefe entdeckt. Nach einem Versuch anhand eines Klasse-D-Personals wurde das Loch als eine Art Portal dokumentiert, da es das betroffene Klasse-D-Personal nach Eintritt wieder in die reale Welt transportierte. Siehe Klasse-D-Vorfälle 100.de. Kein zweites Portal wurde am Wiedererscheinungsort des Klasse-D aufgefunden. Dennoch ist der Effekt, welcher das Loch auf Lebensform ausübt, ungeklärt. Man stellte fest, dass es in SCP-100-DEA immer einen zweiten Wasserspeier gibt, welcher dem betrachteten Wasserspeier identisch ist. Die Wasserspeier scheinen so miteinander verknüpft zu sein, dass es Subjekten ermöglicht wird, durch die Betrachtung des Wasserspeiers in SCP-100-DEA zurück in die reale Welt zu gelangen. Da es eine Vielzahl von verschiedenen Wasserspeiern in SCP-100-DEA gibt, stellte es sich oftmals als problematisch heraus, den betrachteten Wasserspeier zu finden. Zum momentanen Zeitpunkt sind bereits 59 Klasse-D-Personal daran gescheitert, ihren passenden Wasserspeier zu finden. Der Übergang von SCP-100-DEA in die reale Welt erfolgt ähnlich wie beim Eintritt in SCP-100-DEA, mit der Ausnahme eines Zwischenereignisses. Probanden wurden bisher immer in einen Zwischenzustand gebracht, in dem sie sich unter einem riesigen Wasserspeier befinden, welcher bisher unerkenntlich geblieben ist. Aus dem Mund des Wasserspeiers strömt ein großer Wasserfall. Dieser durchnässt die Probanden komplett und schickt sie Berichten zufolge nach 3 Sekunden zurück in die reale Welt. Personen, die aus SCP-100-DEA kommen, erscheinen exakt wieder an ihrem Ursprungsort, an dem sie zu Anfang standen, als sie einen SCP-100-DE-Wasserspeier betrachteten. Beim Wiedererscheinen kommt es zu einer Verzögerung von 10 Sekunden, bevor das Subjekt beim erneuten Betrachten des Wasserspeiers in SCP-100-DEA teleportiert wird. Beim Weg- und Wiederanschauen des Wasserspeiers wurde das Subjekt jedoch direkt teleportiert. Innerhalb von SCP-100-DEA kamen Probanden oftmals mit verschiedensten Wesen in Kontakt. Die Vielzahl an Lebensformen in SCP-100-DEA steht derzeit in Untersuchung. Klasse-D-Personal beschrieb eine Spezies der Wesen als nackte Kreaturen mit Hörnern und schwarz-roter Haut. Meist wurden diese als furchteinflößend und gewaltige Wesen bezeichnet und vom D-Personal mit Dämonen oder teufelartigen Kreaturen in Verbindung gebracht. Jedoch wurden in SCP-100-DEA auch bekannte Lebensformen wie Feuerkäfer oder Skarabäen gefunden. Abgesehen davon stimmen die Beschreibungen mancher Wesen mit denen von einigen der 123 Wasserspeier überein, die sich derzeit am Kölner Dom befinden. Die bisher bekanntesten Lebensformen in SCP-100-DEA sind die 23 kleinen Teufelchen. Diese bekamen ihren Namen aufgrund ihres Auftretens und Aussehens. Im Dokument werden sie als SCP-100-DEA-1 bis A23 vermerkt. Während des Aufenthalts in SCP-100-DEA bemerkten Probanden oft ungewöhnliche Geschehnisse in ihrer naheliegenden Umgebung. Unzählige Male zerrte etwas scheinbar Unsichtbares an ihrer Kleidung, bewarf sie mit kleinen Steinchen oder ließ sie zu Boden fallen. Genauere Beobachtungen ließen die Streiche auf die 23 kleinen Teufelchen zurückführen. Zu beobachten waren diese in Abständen in abgelegenen Orten oder auf Dächern, an denen sie den Probanden die Zunge rausstreckten oder gehässig vor sich herkicherten. Anscheinend nahmen sich diese immer den in SCP-100-DEA befindlichen Probanden als Ziel. Bisher erfolgte das Mitführen von Gegenständen von der realen Welt nach SCP-100-DEA problemlos, wobei das Mitführen und Benutzen von Kameras sowie jeglicher anderer Aufnahmegeräte zur Folge hat, dass sämtliche Aufnahmen in SCP-100-DEA nach dem Wiedereintritt in die reale Welt beschädigt sind. Durch den einfachen Körperkontakt mit einem Objekt während des Erblickens eines verknüpften SCP-100-DEA-Wasserspeiers kann der Gegenstand mit in SCP-100-DEA genommen werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, Objekte und sogar Lebewesen aus SCP-100-DEA in die reale Welt zu nehmen. Dies zieht aber katastrophale Folgen nach sich. Objekte und Lebensformen aus SCP-100-DEA entwickeln jeweils eine oder mehrere anormale Fähigkeiten, sobald diese in die reale Welt transferiert werden. Stärke, Ausmaß, Gefahr und Anzahl an anormalen Fähigkeiten hängen von Größe und Masse des Gegenstandes ab. Jedoch wurden schon oft Objekte entnommen, welche im Endeffekt dieselben anormalen Fähigkeiten aufwiesen. Bekannte Fälle, in denen Gegenstände mit wenig Masse aus SCP-100-DEA entnommen wurden, zeigten sogar, dass es möglich ist, Objekte ohne anormale Fähigkeiten zu bergen. Lebensformen hingegen scheinen immer einen oder mehrere starke anormale Fähigkeiten zu besitzen. Forscher gehen davon aus, dass das Mitführen von größeren Lebewesen aus SCP-100-DEA in der Lage wäre, ein XK-Klasse-Ende-der-Welt-Szenario auszulösen. Eine Liste an anormalen Objekten und Lebensformen aus SCP-100-DEA befindet sich in einem jeweiligen Anhang. Beim Anschauen von SCP-100-DE21 und 22 berichteten Probanden von ganz unterschiedlichen Erlebnissen. Die Welt, in die Probanden von SCP-100-DE21 teleportiert werden, wird als SCP-100-DEB bezeichnet. Da gänzlich unklar ist, wie die Welt in SCP-100-DEB aussieht, da diese von jedem Probanden anders beschrieben wird, konnte bisher wenig über das Innere von SCP-100-DEB dokumentiert werden. Der Übergang nach SCP-100-DEB wird jedoch exakt wie der nach SCP-100-DEA beschrieben. Klasse D-Personal berichteten zum einen, dass SCP-100-DEB wie eine flache Gesteinslandschaft, ein anderes Mal wie ein riesiges dunkles Labyrinth aus weißem Marmor und zum anderen wie ein leerer, zerstörter Freizeitpark namens Voyak Lanura aussieht. Bisher sind 3 von 5 Berichte bekannt, in denen Probanden nicht mehr aus SCP-100-DEB zurückkamen. Testversuche mit SCP-100-DE21 und 22 sind vorerst eingestellt worden, um sich SCP-100-DEA zu widmen. Wir kommen nun zu den Klasse D-Vorfällen 100-DE. Vorfall 100 Kult. Datum 27.05.1900. Eintritt in SCP-100-DE um 16.02 Uhr. Klasse D-Personal war D819. D819 wurde durch SCP-100-DE2 in SCP-100-DEA teleportiert und bekam die Aufgabe, den Dom in SCP-100-DEA zu untersuchen. D819 wurde mit entsprechenden Messgeräten ausgestattet. Nach Begutachten des Domes wurde D819 befohlen, die Katakomben des Domes zu erkunden. Nach Entdeckung eines Loches im Boden, welches einen Radius von 0,5 Meter aufwies, wurde D819 aufgefordert, mit einem Seil hinunterzusteigen. Nach mehrmaliger Verweigerung überzeugte ihn Dr. Estnisch, doch hineinzusteigen. Beim Hinuntersteigen in das Loch schien D819 ungünstig abzurutschen, weshalb dieser mit einem 8 Sekunden langen Schrei in das Loch fiel. Nach 2 Tagen wurde D819 wieder im Verwahrungsraum von SCP-100-DE2 aufgefunden. Dieser wies einige unbekannte Körpermerkmale auf. Große Pupillen, Verfärbung der Iris an einem rötlichen Ton und mäßiger Zuwachs der Muskulatur prägten D819 beim Auffinden im Verwahrungsraum. Tests zeigten, dass D819 nun Leistungen eines Leistungssportlers aufwies, welche er vorher nicht gehabt hatte. D819 wurde zu Langzeitstudien einbehalten und anschließend terminiert. Vorfall 100 Trophäe. Datum 2.9.1900. Eintritt in scp100.de um 10.10 Uhr. Klasse D-Personal D1117. D1117 wurde durch scp100.de17 in scp100.de-A teleportiert und wurde aufgefordert, die Videoüberwachung im Abschnitt 04 der Innenstadt zu überprüfen. Ebenso wurden D1117 weitere Aufgaben zugeteilt. Nach Vollendung der Aufgaben war es D1117 frei, seinen Wasserspeier aufzusuchen, um in die reale Welt zurückzukehren. Nach Tagen in scp100.de-A entschied sich D1117, in den Abgrund von scp100.de-A zu stürzen. Die Verbindung zum Funkgerät von D1117, welche sowieso schon gestört war, brach nach 3 Tagen ab. In diesem Zeitraum war es immer noch möglich, mit D1117 zu kommunizieren. Laut seinen Aussagen hat der Abgrund von scp100.de-A kein Ende und er habe es bereut, in diesen gesprungen zu sein. Vorfall 100 Rema. Datum 8.7.2000. Eintritt in scp100.de um Klasse D-Personal D1398. D1398 wurde durch scp100.de8 in scp100.de-A teleportiert und bekam die Aufgabe, das Innere von Gebäuden in der Innenstadt zu erforschen. Nach dem 3. Gebäude, welches laut Berichten ein Mehrfamilienhaus zu sein schien, entfernte D1398 sein Funkgerät. 2 Tage nach diesem Vorfall meldete sich D1398 erneut per Funk und drohte der Foundation mit dem Mitführen von mächtigen Wesen in die reale Welt. Da D1398 in den Videoüberwachungen des Verwahrungsraumes von scp100.de8 einen Tag zuvor wieder auftauchte, ging man davon aus, dass D1398 tatsächlich weiß, wo sein passender Wasserspeier steht, der ihn in die reale Welt transportieren kann. Nach einer O5-Ratssitzung beschloss man, die MTF-Einheit DE9 Wasserspeier dazu einzusetzen, D1398 unschädlich zu machen. Durch einen Peilsender im Körper von D1398 konnte D1398 durch Tonfrequenzen aufgespürt werden. Der Einsatz wurde geheim durchgeführt und D1398 wurde im Glauben gelassen, dass die Foundation alles tun würde, damit dieser kein mögliches XK-Klasse-Ende-der-Welt-Szenario auslöst. Am 11.07.2000 um wurde D1398 erfolgreich terminiert. Um zukünftigen Drohungen von Klasse D-Personal entgegenzuwirken, wird Klasse D-Personal, welches scp100.de-A betritt, mit einem Sprenghalsband ausgestattet. Wir kommen nun zu den Anomalien, die aus scp100.de-A sichergestellt wurden, für die wir Level 4 Freigabe benötigen. Objekt: eine Taschenuhr. Aussehen: Taschenuhr ohne Muster mit Gelb-Gold-Gehäuse. Gold-Innendeckel und vergoldetem Platin-Ankerwerk. Anormale Fähigkeit: Effekt tritt immer dann auf, wenn die Uhr 6 anzeigt, uhrenabhängige Zeit. Führt zu mittelschwerem Gedächtnisschwund. Dann haben wir einen Elfenbeinkamm, der kein ungewöhnliches Aussehen hat. Nach Benutzung des Kammes verspüren Subjekte ein in sich hineinsackendes Gefühl. Nach Wiederbesinnung besitzen Betroffene ein komplett differenziertes Weltbild und sehen sich als einen König an. Dieser soll angeblich der direkte Abkömmling des ägyptischen Falkengottes Horus sein. Der anormale Effekt kann derzeitig nicht rückgängig gemacht werden. Dann eine bedruckte Keramiktasse. Eine dunkelbraun gefärbte Tasse aus Keramik mit Druck, Fassungsvermögen von 330 Milliliter. Das Trinken einer beliebigen Flüssigkeit aus dieser Keramiktasse führt zu starken inneren Blutungen. Dann ein Taschenbuch, der Stadtführer durch Köln. Es handelt sich um einen gewöhnlichen Stadtführer mit spezieller Kartenansicht von 2000 und von 1800. Es gibt keine anormalen Fähigkeiten. Dann eine Handtasche aus Leinen. Aussehen: schimmernde Garne, Steckfach mit Magnetverschluss und Reißverschlussfach auf der Rückseite der Tasche. In der Handtasche befinden sich zu jeder Zeit eine unendliche Anzahl an schwarzen Pullovern der Marke. Zudem bewegt sich die Tasche in unregelmäßigen Abständen. Dann ein hellblauer Backpacker-Rucksack. Klassischer Freizeitrucksack in einem schlichten hellblauen Design. Beim Anlegen ohne Inhalt übernimmt der Rucksack das Gewicht des Trägers. Beim Hineinlegen eines Gegenstandes explodiert der Rucksack. Nach der Explosion sieht dieser wieder unbeschädigt aus. Die durch die Detonation entstehenden Fragmente sind je nach Inhalt in einem Radius von 6 bis 20 Meter tödlich. Dann haben wir eine Parkbank. Gewöhnliche Parkbank aus Holz und Metall. Körperlicher Kontakt führt selbst mit Kleidung zu hochgradigen Verbrennungen. Feuerfeste Kleidung erwies sich als Schutzmaßnahme gegen die Verbrennungen. Zudem führt das kurzweilige Sitzen auf der Bank zu Gehirntumoren. Wie dieser Effekt vonstatten geht, ist gänzlich unerklärlich. Dann haben wir hier noch diverse Lebensformen, die aus der Dimension mitgebracht wurden. Wäre ein Feuerkäfer Pyrocroide. Aussehen scharlachroter Feuerkäfer. Anormale Fähigkeit, führt bei Berührung auf dem Körper zu extrem hochgradigen Verbrennungen, scheint sich von anderen Lebensformen angezogen zu fühlen. Derzeitig befinden sie sich in Verwahrung. Dann ein pferdeähnliches Wesen. Steht mit beiden Hufen aufrecht, Haarfarbe gänzlich schwarz, spitzzüngig, besitzt einen kleinen Kopf mit schwarzen runden Augen, ist der menschlichen Sprache in allen Sprachen mächtig. Besitzt die Fähigkeit, einen unbeschreiblich hohen Laut von sich zu geben, welcher zu radioaktiven Strahlungsschäden am menschlichen Körper führt. Scheint ebenfalls in der Lage zu sein, rußartigen Schnee vom Himmel rieseln zu lassen und das Wetter im Umkreis von 5 Kilometer zu beeinflussen. Lebensform wurde terminiert. Dann ein als trollähnliches Wesen beschrieben. Das Wesen scheint der Beschreibung eines etwa 3 Meter großen Trolls gleichzukommen. Ein riesiges Nasenpiercing aus unbekanntem Metall prägt das Gesicht des Wesens. Haut weist eine lila Färbung auf. Fähigkeiten wie extrem hohes Springen, Spucken von Säure, plötzlich erscheinende Musik und leichte Störungen von Zeit und Raum konnten beobachtet werden. Lebensform wurde terminiert. Zum Schluss ein teufelartiges Wesen mit Skelettschädel als Kopf. Ein etwa 3,5 Meter großes Wesen mit schwarz pigmentierter Haut mit fledermausähnlichen Flügeln und einem Skelettschädel als Kopf. War in der Lage, winzige schwarze Löcher zu erzeugen. Einfluss auf Zeit und Raum wurde ebenfalls festgestellt. Lebensform wurde terminiert. Schwarze Löcher wurden an ihrem entstandenen Standort sichergestellt. Zugriff zu diesen ist nur O5 gestattet. Wir kommen nun zur Bergung. Am 9. Dezember 1900 wurden 23 anormale Wasserspeier vom Kölner Dom entfernt. Diese wurden in Verwahrung gebracht und Nachbildungen wurden angebracht, um weitere Aufmerksamkeit von Zivilisten zu unterbinden. Die Gesamtzahl an Personen, welche vor dem Eintreffen der Foundation durch das Betrachten eines SCP-100.de Wasserspeiers in SCP-100.de-A teleportiert wurden, betrug 39. Die Foundation wurde auf SCP-100.de aufmerksam, als Massen von Zivilisten und Medien über ein Phänomen berichteten, in dem sich Menschen auf der Domplatte plötzlich in Luft auflösten. Aufgrund der Kenntnis von 1% der Bevölkerung von Köln über SCP-100.de wurde die regionale Freisetzung eines aerosolisierten Klasse A Amnesika durchgeführt. Sämtliche Beweisführung von Privatpersonen, Unternehmen, Behörden oder der Öffentlichkeit zum Fall SCP-100.de wurden innerhalb eines Jahres komplett vernichtet. Kommen nun zu Anhang A. Am 17.03.1900 wurde eine unautorisierte Person in SCP-100.de-A gesichtet. Diese wurde von der MTF-Einheit DE9 Wasserspeier festgenommen und zum Verhör in die reale Welt gebracht. Bei der Person handelte es sich um einen älteren Mann mit Kameraausrüstung. Der Mann sagte aus, dass er schon öfters in SCP-100.de-A war und versucht hat, Aufnahmen zu machen. Auf die Frage, wie der Mann Zugriff auf die SCP-100.de-A-Welt hat, antwortete er, dass er schon immer dachte, es handelte sich um einen Traum, da er manchmal, wenn er einschläft, in dieser Welt erwacht und nach Betrachten eines beliebigen Wasserspeiers in SCP-100.de-A plötzlich wieder in seinem Bett aufwacht. Der Person wurde ein Klasse A Amnesikum verabreicht und sie wurde zurück nach Hause geschickt. Seit diesem Vorfall wurden weitere Personen in SCP-100.de-A ausfindig gemacht. Diese sagten ebenfalls aus, sie dachten, es würde sich um einen Klartraum handeln. Anhang B. In SCP-100.de-A wurden bisher selbst an ihren ursprünglichen Lokationen keine christlichen Statuen oder Symbole wie Kreuze gesichtet. Derzeit kann nur spekuliert werden, ob es einen Zusammenhang mit der Theorie der Forscher gibt. Anhang C. Untersuchungen der Wasserspeier ergaben, dass der Stein erst um die 200 Jahre alt zu sein scheint. Und an dieser Stelle enden unsere Aufzeichnungen.